Als Karl wieder bei seinem Aufzug angelangt war, sah er, dass sowohl sein Aufzug als auch jener seines Nachbarn gerade in die Höhe fuhren. Unruhig wartete er darauf, wie sich das aufklären würde. Sein Aufzug kam früher herunter, und es entstieg ihm jener Junge, der vor einem Weilchen durch den Gang gelaufen war.
»Ja, wo bist du denn gewesen, Rossmann?« fragte dieser. »Warum bist du weggegangen? Warum hast du es nicht gemeldet?«
»Aber ich habe ihm doch gesagt, dass er mich ein Weilchen vertreten soll«, antwortete Karl und zeigte auf den Jungen vom Nachbarlift, der gerade herankam.
»Ich habe ihn doch auch 2 Stunden während des größten Verkehrs vertreten.«
»Das ist alles sehr gut«, sagte der Angesprochene, »aber das genügt doch nicht. Weißt du denn nicht, dass man auch die kürzeste Abwesenheit während des Dienstes im Büro des Oberkellners melden muss? Dazu hast du ja das Telefon da. Ich hätte dich schon gerne vertreten, aber du weißt ja, dass das nicht so leicht ist. Gerade waren vor beiden Lifts neue Gäste vom 4:30 Uhr Expresszug. Ich konnte doch nicht zuerst zu deinem Lift laufen und meine Gäste warten lassen. So bin ich also zuerst mit meinem Lift hinaufgefahren.
Nun?« fragte Karl gespannt, da beide Jungen schwiegen.
»Nun«, sagte der Junge vom Nachbarlift, »da geht gerade der Oberkellner vorüber, sieht die Leute vor deinem Lift, ohne Bedienung, bekommt Galle, fragt mich, der ich gleich hergerannt bin, wo du steckst, ich habe keine Ahnung davon, denn du hast mir ja nicht gesagt, wohin du gehst, und so telefoniert er gleich in den Schlafsaal, dass sofort ein anderer Junge herkommen soll.«
»Ich habe dich ja noch im Gang getroffen«, sagte Karls Ersatzmann.
Karl nickte.
»Natürlich«, beteuerte der andere Junge, »habe ich gleich gesagt, dass du mich um deine Vertretung gebeten hast. Aber hört denn der auf solche Entschuldigungen? Du kennst ihn wahrscheinlich noch nicht. Und wir sollen dir ausrichten, dass du sofort ins Büro kommen sollst. Also halte dich lieber nicht auf und lauf hin. Vielleicht verzeiht er es dir noch, du warst ja wirklich nur 2 Minuten weg. Berufe dich nur ruhig auf mich und dass du mich um Vertretung gebeten hast. Davon, dass du mich vertreten hast, rede lieber nicht, lass dir raten. Mir kann ja nichts geschehen, ich hatte Erlaubnis, aber es ist nicht gut, von einer solchen Sache zu reden und sie noch in diese Angelegenheit zu mischen, mit der sie nichts zu tun hat.
»Es ist das erste Mal gewesen, dass ich meinen Posten verlassen habe«, sagte Karl.
»Das ist immer so, nur glaubt man es nicht«, sagte der Junge und lief zu seinem Lift, da sich Leute näherten.
Karls Vertreter, ein etwa 14-jähriger Junge, der offenbar mit Karl Mitleid hatte, sagte, »Es sind schon viele Fälle vorgekommen, in denen man solche Sachen verziehen hat. Gewöhnlich wird man zu anderen Arbeiten versetzt. Entlassen wurde, soviel ich weiß, wegen einer solchen Sache nur einer. Du musst dir nur eine gute Entschuldigung ausdenken. Auf keinen Fall sag, dass dir plötzlich schlecht geworden ist, da lacht er dich aus. Da ist schon besser, du sagst, ein Gast hatte irgendeine eilige Bestellung an einen anderen Gast aufgegeben und du weißt nicht mehr, wer der erste Gast war und den zweiten hast du nicht finden können.«
»Na«, sagte Karl, »es wird nicht so schlimm werden.«
Nach allem, was er gehört hatte, glaubte er an keinen guten Ausgang mehr. Und wenn selbst diese Dienstversäumnis verziehen werden sollte, so lag doch drin im Schlafsaal noch Robinson als eine lebendige Schuld. Und es war bei dem galligen Charakter des Oberkellners nur zu wahrscheinlich, dass man sich mit keiner oberflächlichen Untersuchung begnügen und schließlich doch Robinson noch aufstöbern würde. Es bestand wohl kein ausdrückliches Verbot, nachdem fremde Leute in den Schlafsaal nicht mitgenommen werden durften, aber dies bestand nur deshalb nicht, weil eben unausdenkbare Dinge nicht verboten werden. Als Karl in das Büro des Oberkellners eintrat, saß dieser gerade bei seinem Morgenkaffee, machte einmal einen Schluck und sah dann wieder in ein Verzeichnis, das ihm offenbar der gleichfalls anwesende oberste Hotelportier zur Begutachtung überbracht hatte. Es war dies ein großer Mann, den seine üppige, reich geschmückte Uniform, noch auf den Achseln und die Arme hinunter schlängelten sich goldene Ketten und Bänder, noch breitschultriger machte, als er von Natur aus war. Ein glänzender schwarzer Schnurrbart, weit in Spitzen ausgezogen, so wie in Ungarn tragen, rührte sich auch bei der schnellsten Kopfwendung nicht. Im Übrigen konnte sich der Mann infolge seiner Kleiderlast überhaupt nur schwer bewegen und stellte sich nicht anders als mit seitwärts eingestemmten Beinen auf, um sein Gewicht richtig zu verteilen. Karl war frei
und eilig eingetreten, wie er es sich hier im Hotel angewöhnt hatte, denn die Langsamkeit und Vorsicht, die bei Privatpersonen Höflichkeit bedeutet, hält man bei Liftjungen für Faulheit. Außerdem musste man ihm auch nicht gleich beim Eintreten sein Schuldbewusstsein ansehen. Der Oberkellner hatte zwar flüchtig auf die sich öffnende Türe hingeblickt, war dann aber sofort zu seinem Café und zu seiner Lektüre zurückgekehrt, ohne sich weiter um Karl zu kümmern. Der Portier aber fühlte sich vielleicht durch Karls Anwesenheit gestört, vielleicht hatte er irgendeine geheime Nachricht oder Bitte vorzutragen, jedenfalls sah er alle Augenblicke bös und mit steif geneigtem Kopf nach Karl hin, um sich dann, wenn er offenbar seiner Absicht entsprechend mit Karls Blicken zusammengetroffen war, wieder dem Oberkellner zuzuwenden. Karl aber glaubte, es würde sich nicht gut ausnehmen, wenn er jetzt, da er nun schon einmal hier war, das Büro wieder verlassen würde, ohne vom Oberkellner den Befehl hierzu erhalten zu haben. Dieser aber studierte weiter das Verzeichnis und aß zwischendurch von einem Stück Kuchen, von dem er hier und da, ohne im Lesen innezuhalten, den Zucker abschüttelte. Einmal fiel ein Blatt des Verzeichnisses zu Boden. Der Portier machte nicht einmal einen Versuch, es aufzuheben. Er wusste, dass er es nicht zustande brächte. Es war auch nicht nötig, denn Karl war schon zur Stelle und reichte das Blatt dem Oberkellner, der es ihm mit einer Handbewegung abnahm, als sei es von selbst vom Boden aufgeflogen. Die ganze kleine Dienstleistung hatte nichts genützt, denn der Portier hörte auch weiterhin mit seinen bösen Blicken nicht auf. Trotzdem war Karl gefasster als früher. Schon, dass seine Sache für den Oberkellner so wenig Wichtigkeit zu haben schien, konnte man für ein gutes Zeichen halten. Es war schließlich auch nur begreiflich. Natürlich bedeutet ein Liftjunge gar nichts und darf sich deshalb nichts erlauben, aber eben deshalb, weil er nichts bedeutet, kann er auch nichts Außerordentliches anstellen. Schließlich war der Oberkellner in seiner Jugend selbst Liftjunge gewesen, was noch der Stolz dieser Generation von Liftjungen war. Er war es gewesen, der die Liftjungen zum ersten Mal organisiert hatte, und gewiss hat er auch einmal ohne Erlaubnis seinen Posten verlassen, wenn ihn auch jetzt allerdings niemand zwingen konnte, sich daran zu erinnern, und wenn man auch nicht außer Acht lassen dürfte, dass er gerade als gewesener Liftjunge darin seine Pflicht sah, diesen Stand durch zeitweilig unnachsichtliche Strenge in Ordnung zu halten. Nun setzte aber Karl außerdem seine Hoffnung auf das Vorrücken der Zeit. Nach der Bürouhr war schon 17:45 vorüber. Jeden Augenblick konnte Rennell zurückkehren, vielleicht war er sogar schon da, denn es musste ihm doch aufgefallen sein, dass Robinson nicht zurückgekommen war. Übrigens konnten sich Delamarche und Rennell gar nicht weit vom Hotel Occidental aufgehalten haben, wie Karl jetzt einfiel, denn sonst hätte doch Robinson in seinem elenden Zustand den Weg hierher nicht gefunden. Wenn nun Rennell Robinson in seinem Bett antraf, was doch geschehen musste, dann war alles gut. Denn praktisch wie Rennell war, besonders wenn es sich um seine Interessen handelte, würde er schon Robinson irgendwie gleich aus dem Hotel entfernen, was ja umso leichter geschehen konnte, da Robinson sich inzwischen ein wenig gestärkt hatte und überdies wahrscheinlich Delamarche vor dem Hotel wartete, um ihn in Empfang zu nehmen. Wenn aber Robinson einmal entfernt war, dann konnte Karl dem Oberkellner viel ruhiger entgegentreten und für diesmal vielleicht noch mit einer, wenn auch schweren Rüge, davonkommen. Dann würde er sich mit Therese beraten, ob er der Oberköchin die Wahrheit sagen dürfe. Er sah für seinen Teil kein Hindernis, und wenn das möglich war, würde die Sache ohne besonderen Schaden aus der Welt geschafft sein. Gerade hatte sich Karl durch solche Überlegungen ein wenig beruhigt und machte sich daran, das in dieser Nacht eingenommene Trinkgeld unauffällig zu überzählen, denn es schien ihm dem Gefühl nach besonders reichlich gewesen zu sein, als der Oberkellner das Verzeichnis mit den Worten »Warten Sie doch bitte einen Augenblick, Feodor«, auf den Tisch legte, elastisch aufsprang und Karl so laut anschrie, dass dieser erschrocken vorerst nur in das große schwarze Mundloch starrte. »Du hast deinen Posten ohne Erlaubnis verlassen. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet Entlassung. Ich will keine Entschuldigungen hören, deine erlogenen Ausreden kannst du für dich behalten. Mir genügt vollständig die Tatsache, dass du nicht da warst. Wenn ich das einmal dulde und verzeihe, werden nächstens alle 40 Liftjungen während des Dienstes davonlaufen und ich kann meine 5000 Gäste allein die Treppen hinauftragen. Karl schwieg. Der Portier war näher gekommen und zog das Röckchen Karls, das einige Falten warf, ein wenig tiefer. Zweifellos, um den Oberkellner auf diese kleine Unordentlichkeit im Anzug Karls besonders aufmerksam zu machen. »Ist dir vielleicht plötzlich schlecht geworden?« fragte der Oberkellner listig. Karl sah ihn prüfend an und antwortete, »Nein.«
»Also nicht einmal schlecht ist dir geworden«, schrie der Oberkellner desto stärker.
»Also dann musst du ja irgendeine großartige Lüge erfunden haben. Heraus damit. Was für eine Entschuldigung hast du?« »Ich habe nicht gewusst, dass man telefonisch um Erlaubnis bitten muss«, sagte Karl.
»Das ist allerdings köstlich«, sagte der Oberkellner, fasste Karl beim Rockkragen und brachte ihn, fast in Schwebe, vor eine Dienstordnung der Lifts, die auf der Wand aufgenagelt war. Auch der Portier ging hinter ihnen zur Wand hin. »Da, lies«, sagte der Oberkellner und zeigte auf einen Paragraphen. Karl glaubte, er solle es für sich lesen. »Laut«, kommandierte aber der Oberkellner. Statt laut zu lesen, sagte Karl in der Hoffnung, damit den Oberkellner besser zu beruhigen, »Ich kenne den Paragraphen. Ich habe ja die Dienstordnung auch bekommen und genau gelesen. Aber gerade eine solche Bestimmung, die man niemals braucht, vergisst man. Ich diene schon 2 Monate und habe niemals meinen Posten verlassen.«
»Dafür wirst du ihn jetzt verlassen«, sagte der Oberkellner, ging zum Tisch hin, nahm das Verzeichnis wieder zur Hand, als wolle er darin weiterlesen, schlug damit aber auf den Tisch, als sei es ein nutzloser Fetzen, und ging, starke Röte auf Stirn und Wangen, kreuz und quer im Zimmer herum.
»Wegen eines solchen Bengels hat man das nötig. Solche Aufregungen beim Nachtdienst«, stieß er einige Male hervor. »Wissen Sie, wer gerade hinauffahren wollte, als dieser Kerl hier vom Lift weggelaufen ist?« wandte er sich zum Portier, und er nannte einen Namen, bei dem es den Portier, der gewiss alle Gäste kannte und bewerten konnte, so schauderte, dass er schnell auf Karl hinsah, als sei nur dessen Existenz eine Bestätigung dessen, dass der Träger jenes Namens eine Zeit lang bei einem Lift, dessen Junge weggelaufen war, nutzlos hatte warten müssen. »Das ist schrecklich«, sagte der Portier und schüttelte langsam in grenzenloser Beunruhigung den Kopf gegen Karl hin, welcher ihn traurig ansah und dachte, dass er nun auch für die Begriffsstützigkeit dieses Mannes werde büßen müssen.
»Ich kenne dich übrigens auch schon«, sagte der Portier und streckte seinen dicken, großen, steif gespannten Zeigefinger aus. »Du bist der einzige Junge, welcher mich grundsätzlich nicht grüßt. Was bildest du dir eigentlich ein? Jeder, der an der Portierloge vorübergeht, muss mich grüßen. Mit den übrigen Portiers kannst du es halten, wie du willst. Ich aber verlange, gegrüßt zu werden. Ich tue zwar manchmal so, als ob ich nicht aufpasste, aber du kannst ganz ruhig sein. Ich weiß sehr genau, wer mich grüßt oder nicht, du Lümmel.« Und er wandte sich von Karl ab und schritt hoch aufgerichtet auf den Oberkellner zu, der aber statt sich zu des Portiers Sache zu äußern, sein Frühstück beendete und eine Morgenzeitung überflog, die ein Diener eben ins Zimmer hereingereicht hatte. »Herr Oberportier«, sagte Karl, der während der Unachtsamkeit des Oberkellners wenigstens die Sache mit dem Portier ins Reine bringen wollte, denn er begriff, dass ihm vielleicht der Vorwurf des Portiers nicht schaden konnte, wohl aber dessen Feindschaft. »Ich grüße Sie ganz gewiss. Ich bin doch noch nicht lange in Amerika und stamme aus Europa, wo man bekanntlich viel mehr grüßt, als nötig ist. Das habe ich mir natürlich noch nicht ganz abgewöhnen können. Und noch vor 2 Monaten hat man mir in New York, wo ich zufällig in höheren Kreisen verkehrte, bei jeder Gelegenheit zugeredet, mit meiner übertriebenen Höflichkeit aufzuhören. Und da sollte ich gerade Sie nicht gegrüßt haben? Ich habe Sie jeden Tag einige Mal gegrüßt. Aber natürlich nicht jedes Mal, wenn ich Sie gesehen habe, da ich doch täglich 100 Mal an Ihnen vorüberkomme.«
»Du hast mich jedes Mal zu grüßen, jedes Mal, ohne Ausnahme. Du hast die ganze Zeit, während du mit mir sprichst, die Kappe in der Hand zu halten. Du hast mich immer mit Oberportier anzureden und nicht mit Sie und alles das, jedes Mal und jedes Mal.«
»Jedes Mal?« wiederholte Karl,
leise und fragend. Er erinnerte sich jetzt, wie er vom Portier während der ganzen Zeit seines hiesigen Aufenthaltes immer streng und vorwurfsvoll angeschaut worden war, schon von jenem ersten Morgen, an dem er seiner dienenden Stellung noch nicht recht angepasst, etwas zu kühn diesen Portier ohne weiteres umständlich und dringlich ausgefragt hatte, ob nicht zwei Männer vielleicht nach ihm gefragt und etwa eine Fotografie für ihn zurückgelassen hätten.
»Jetzt siehst du, wohin ein solches Benehmen führt«, sagte der Portier, der wieder ganz nah zu Karl zurückgekehrt war und zeigte auf den noch lesenden Oberkellner, als sei dieser der Vertreter seiner Rache. »In deiner nächsten Stellung wirst du es schon verstehen, den Portier zu grüßen, und wenn es auch nur vielleicht in einer elenden Spelunke sein wird.«
Karl sah ein, dass er eigentlich seinen Posten schon verloren hatte. Denn der Oberkellner hatte es bereits ausgesprochen, der Oberportier als fertige Tatsache wiederholt, und wegen eines Liftjungen dürfte wohl die Bestätigung der Entlassung seitens der Hoteldirektion nicht nötig sein. Es war allerdings schneller gegangen, als er gedacht hatte, denn schließlich hatte er doch 2 Monate gedient, so gut er konnte, und gewiss besser als mancher andere Junge. Aber auf solche Dinge wird eben im entscheidenden Augenblick offenbar in keinem Weltteil, weder in Europa noch in Amerika, Rücksicht genommen, sondern es wird so entschieden, wie einem in der ersten Wut das Urteil aus dem Munde fährt. Vielleicht wäre es jetzt am besten gewesen, wenn er sich gleich verabschiedet hätte und weggegangen wäre. Die Oberköchin und Therese schliefen vielleicht noch. Er hätte sich, um ihnen die Enttäuschung und Trauer über sein Benehmen wenigstens beim persönlichen Abschied zu ersparen, brieflich verabschieden können, hätte rasch seinen Koffer packen und in der Stille fortgehen können. Blieb er aber auch nur einen Tag noch, und er hätte allerdings ein wenig Schlaf gebraucht, so erwartete ihn nichts anderes als Aufbauschung seiner Sache zum Skandal, Vorwürfe von allen Seiten, der unerträgliche Anblick der Tränen Thereses, und vielleicht gar der Oberköchin, und möglicherweise zu guter Letzt auch noch eine Bestrafung. Andererseits aber beirrte es ihn, dass er hier 2 Feinden gegenüberstand und dass an jedem Wort, das er aussprechen würde, wenn nicht der eine, so der andere etwas aussetzen und zum Schlechten deuten würde. Deshalb schwieg er und genoss vorläufig die Ruhe, die im Zimmer herrschte. Denn der Oberkellner las noch immer die Zeitung, und der Oberportier ordnete sein über den Tisch hin verstreutes Verzeichnis nach den Seitenzahlen, was ihm bei seiner offenbaren Kurzsichtigkeit große Schwierigkeiten machte. Endlich legte der Oberkellner die Zeitung gähnend hin, vergewisserte sich durch einen Blick auf Karl, dass dieser noch anwesend sei, und drehte die Glocke des Tischtelefons an. Er rief mehrere Male »Hallo«, aber niemand meldete sich. »Es meldet sich niemand«, sagte er zum Oberportier. Dieser, der das Telefonieren, wie es Karl schien, mit besonderem Interesse beobachtete, sagte, »Es ist ja schon 17:45. Sie ist gewiss schon wach, läuten Sie nur stärker.« In diesem Augenblick kam, ohne weitere Aufforderung, das telefonische Gegenzeichen. »Hier Oberkellner Isbari«, sagte der Oberkellner. »Guten Morgen, Frau Oberköchin. Ich habe Sie doch nicht am Ende geweckt?« »Das tut mir sehr leid. Ja, ja, 17:45 ist schon. Aber das tut mir aufrichtig leid, dass ich Sie erschreckt habe. Sie sollten während des Schlafens das Telefon abstellen.« »Nein, nein, tatsächlich, es gibt für mich keine Entschuldigung, besonders bei der Geringfügigkeit der Sache, wegen deren ich Sie sprechen will. Aber natürlich habe ich Zeit, bitte sehr, ich bleibe beim Telefon, wenn es Ihnen recht ist.« »Sie muss im Nachthemd zum Telefon gelaufen sein«, sagte der Oberkellner lächelnd zum Oberportier, der die ganze Zeit über mit gespanntem Gesichtsausdruck zum Telefonkasten sich gebückt gehalten hatte. »Ich habe sie wirklich geweckt. Sie wird nämlich sonst von dem kleinen Mädel, das bei ihr auf der Schreibmaschine schreibt, geweckt, und die muss es heute ausnahmsweise versäumt haben. Es tut mir leid, dass ich sie aufgeschreckt habe. Sie ist sowieso nervös.« »Warum spricht sie nicht weiter?« »Sie ist nachschauen gegangen, was mit dem Mädel los ist«, antwortete der Oberkellner, schon mit der Muschel am Ohr, denn es läutete wieder. »Sie wird sich schon finden«, redete er weiter ins Telefon hinein. »Sie dürfen sich nicht von allem so erschrecken lassen.
Sie brauchen wirklich eine gründliche Erholung. Ja, also, meine kleine Anfrage. Es ist da ein Liftjunge namens... Er drehte sich fragend nach Karl um, der, da er genau aufpasste, gleich mit seinem Namen aushelfen konnte. Also namens Karl Rossmann. Wenn ich mich recht erinnere, so haben Sie sich für ihn ein wenig interessiert. Leider hat er Ihre Freundlichkeit schlecht belohnt. Er hat ohne Erlaubnis seinen Posten verlassen. Hat mir dadurch schwere, jetzt noch gar nicht übersehbare Unannehmlichkeiten verursacht und ich habe ihn daher soeben entlassen. Ich hoffe, Sie nehmen die Sache nicht tragisch. Wie meinen Sie? Entlassen, ja, entlassen. Aber ich sagte Ihnen doch, dass er seinen Posten verlassen hat. Nein, da kann ich Ihnen wirklich nicht nachgeben, liebe Frau Oberköchin. Es handelt sich um meine Autorität, da steht viel auf dem Spiel. So ein Junge verdirbt mir die ganze Bande. Gerade bei den Liftjungen muss man teuflisch aufpassen. Nein, nein, in diesem Falle kann ich Ihnen den Gefallen nicht tun, so sehr ich es mir immer angelegen sein lasse, Ihnen gefällig zu sein. Und wenn ich ihn schon trotz allem hier ließe, zu keinem anderen Zweck, als um meine Galle in Tätigkeit zu erhalten, Ihretwegen, ja, Ihretwegen, Frau Oberköchin, kann er nicht hierbleiben. Sie nehmen einen Anteil an ihm, den er durchaus nicht verdient. Und da ich nicht nur ihn kenne, sondern auch Sie, weiß ich, dass das zu den schwersten Enttäuschungen für Sie führen müsste, die ich Ihnen um jeden Preis ersparen will. Ich sage das ganz offen, trotzdem der verstockte junge paar Schritte vor mir steht. Er wird entlassen, nein, nein, Frau Oberköchin, er wird vollständig entlassen. Nein, nein, er wird zu keiner anderen Arbeit versetzt. Er ist vollständig unbrauchbar. Übrigens laufen ja auch sonst Beschwerden gegen ihn ein. Der Oberportier zum Beispiel, beklagt sich über die Unhöflichkeit und Frechheit dieses Jungen. Wie, das soll nicht genügen? Ja, liebe Frau Oberköchin, Sie verleugnen wegen dieses Jungen Ihren Charakter. Nein, so dürfen Sie mir nicht zusetzen. In diesem Augenblick beugte sich der Portier zum Ohr des Oberkellners und flüsterte etwas. Der Oberkellner sah ihn zuerst erstaunt an und redete dann so rasch in das Telefon, dass Karl ihn anfangs nicht ganz genau verstand und auf den Fußspitzen zwei Schritte näher trat. »Liebe Frau Oberköchin«, hieß es, aufrichtig gesagt, »ich hätte nicht geglaubt, dass Sie eine so schlechte Menschenkennerin sind. Eben erfahre ich etwas über Ihren Engelsjungen, was Ihre Meinung über ihn gründlich ändern wird.« Und es tut mir fast leid, dass gerade ich es Ihnen sagen muss. Dieser feine Junge also, den Sie ein Muster von Anstand nennen, lässt keine dienstfreie Nacht vergehen, ohne in die Stadt zu laufen, aus der er erst am Morgen wiederkommt. Ja, ja, Frau Oberköchin, es ist durch Zeugen bewiesen, durch einwandfreie Zeugen, ja. Können Sie mir nun vielleicht sagen, wo er das Geld zu diesen Lustbarkeiten hernimmt? Wie er die Aufmerksamkeit für seinen Dienst behalten soll? Und wollen Sie vielleicht auch noch, dass ich Ihnen beschreiben soll, was er in der Stadt treibt? Diesen Jungen loszuwerden will ich mich aber ganz besonders beeilen. Und Sie bitte nehmen das als Mahnung, wie vorsichtig man gegen hergelaufene Burschen sein soll.